Ich sollte heute predigen über das Thema, wer Glauben wagt, gewinnt. Ist auch natürlich ein interessantes Thema. Fangen wir aber trotzdem diesen Teil mit dem Gebet an. Ja, Herr, ich möchte danken, dass du unter uns bist. Ich möchte danken, Herr, dass wir von dir das Wort gekriegt haben. Dass du uns sagst, was du von uns haben willst. Und dass du auch immer wieder Leute schickst, die uns zeigen, was du meinst mit uns, Herr. Ich möchte jetzt bitten, sei du bei uns und korrigiere mich, wenn ich einen Blödsinn mache und lass uns dann das rauskommen als mir, was du weitergeben willst, Herr. Segne diese Zeit. Amen.
Amen.
So, das Thema, wer Glaube wagt, gewinnt. Ich habe da einen französischen Schriftsteller, den Victor Hugo, sag euch vielleicht was, der hat gesagt, zu glauben ist schwer, aber nichts zu glauben ist unmöglich. Das heißt, es glaubt jeder an irgendetwas. Und wenn wir nachschauen, wenn jeder an sich denkt, an irgendwas glaubt jeder. Und zwar, was ist Glaube? Um das Thema ein bisschen anzugehen, wer Glaube wagt, gewinnt, müssen wir mal fragen, was ist Glaube? Vom Volksmund her wissen wir, also Glauben heißt nichts wissen, oder? Ich glaube, morgen ist schön, ich weiß es nicht. Das ist einmal die eine Geschichte, Glauben heißt nichts wissen. Wir vermuten was, wir nehmen was an. Das zweite ist, wir hoffen. Wenn ich jemanden frage, glaubst du, hast Zeit für mich? Dann hoffe ich, dass er ja sagt. Ja, glaubst du, hast morgen Zeit? Es ist eine Art Hoffnung drin, Volksmund. Und das dritte ist ein Vertrauen, die Beziehung zu jemandem haben. Ich glaube dir, weil ich dich kenne. Beim Runterfahren, meine Frau wird schimpfen, ist mir noch was 40 kommen dazu. Nämlich, wenn du sagst, zum Beispiel, da ist eine Warnung zu vergeben. Und, ich sage zum Beispiel, ruf an. Dann ist meistens, ruf an, weil sie ist vergeben, oder? Und dann sage ich, nein, das glaube ich nicht. Und in dem Fall heißt das Glauben nicht für wahr halten. Und in vielen Bereichen sind wir heute so, dass wir an etwas nicht glauben, weil wir das nicht für wahr haben wollen. Ich will nicht, dass das so ist. Und das ist ein Problem. Aber wie wir gesehen haben, an irgendwas glaubt jeder. Ich singe viel bei Hochzeiten. Und es ist interessant, dieses Reisschmeißen. Kennt ihr den Brauch?
Ja.
Wisst ihr warum? Das Brautpaar wird mit Reis beschmissen.
Soll Glück bringen.
Ich möchte fast sagen, dass zu 50 oder 80% der Hochzeiten, wo ich gesungen habe, sind schon wieder geschehen. Wird überall geschmissen. Es ist eigentlich ein Glaube, der nichts Fixes an sich hat. Oder Sternschnuppen. Das kennt ihr wahrscheinlich, oder? Was kann man tun bei Sternschnuppen? Okay. Hat sich der Wunsch erfüllt?
Nichts.
Kann man nicht wissen. Weißt du nicht? Viele wollen ihren Göttergarten oder was treffen oder was weiß ich noch, was die Wünsche gehen. Ist schwer zu erklären, wobei auch bei Wünschen das oft so ist, wenn ich mal was wünsche, dann arbeite ich ja darauf hin. Da kann es durchaus passieren, dass es funktioniert. Aber es ist eben, an irgendwas glaubt mal jeder. Oder wenn ihr die Zeitung aufschlagt, wer von euch kommt beim Horoskop vorbei? Ja, ich bin jahrelang dran vorbeigekommen. Mittlerweile lese ich es einfach, weil ich es interessant finde. Ich kann das eigentlich auf alles anwenden, was da gesagt wird. Das sind so Allgemeinweisheiten. Wenn es morgen schön ist, dann ist ein schöner Tag oder was. So zum Beispiel, ja, nein, sicher. Aber ich denke mir nur, an irgendwas glauben wir alle. Und ich denke mir, letztendlich machen wir auch die Bahnen. Wenn ihr was glauben wollt, dann muss es so sein. Und dann ist es auch so, weil es so sein muss, von mir aus. War jetzt ein bisschen verwirrend, aber macht nichts. Gut. Es ist dann eigentlich kein Schritt weiter mehr bis zum Aberglauben. Aberglauben, wenn ich mir denke, wie viele Leute ist. Nein, das Mikrofon ist da. Macht nichts. Mikro ist da, wir haben eine neue Position gefunden laut Techniker. Aberglaube, ich denke mir, weit verbreitet ist der Freitag der 13. Nach wie vor, auch bei Christen, die werden dort vermeiden, irgendwo was zu tun, bei Freitag der 13. Aberglaube ist im Mittelalter entstanden. Und zwar ist das eine Form im christlichen Glauben, wenn es gegen die Grundlehre war, wenn es gegen die Glaubenslehre war, dann hat man das Aberglaube genannt. Aber man kann es auch als Wortspiel nehmen. Aberglaube, wenn ihr das umdreht, Glauben, aber. Ich glaube dir, aber ich weiß nicht, das ist eigentlich schon ein Misstrauen. Also Aberglaube hat nichts anderes zu tun, ich möchte zwar glauben, aber im Hinterkopf bin ich doch nicht ganz dahinter. Und das Problem ziehen sehr viele Leute auch im christlichen Glauben mit sich. Ich glaube, aber wenn es so ist, dann tue ich doch so, wie ich es kenne. Ja? Dann mache ich, wie ich will. Gut, Aberglaube, Glauben aber. Jetzt ist die Frage, was ist rechter Glaube? Um an Glauben zu wagen, muss ich mal wissen, was ist ein richtiger Glaube? Was ist ein Glaube? Ich habe da die Übersetzung aus dem Hebräischen. Im Hebräischen heißt Glauben, sich auf etwas stellen oder fest gründen. Das heißt, es muss eine Grundlage da sein, die fest ist. Es muss ein Fundament da sein. Dann kann ich erst, auf das kann ich erst einen Glauben aufbauen. Ich kann nicht im Nichts bauen. Und im Griechischen haben wir die Übersetzung, da heißt Glauben, festmachen oder anheften. Das heißt, es ist nicht die Frage, wie stark der Glaube selbst ist, sondern wie stark ist das, wo ich mich anhänge. Vergleicht das mit einem Hausbau. Ich bin gerade in einer Bauphase, ich baue einen Wintergarten. Ich habe ein Fundament, da kann ein Panzer, glaube ich, drüber fahren. Aber eigentlich rein zufällig, weil der Bagger hat mir zu viel ausgegraben. Ich habe alles reingeschüttet, zum Schluss habe ich zu wenig Beton gehabt, habe nachbetoniert. Aber boah, da kann ich jetzt wirklich einen Hitten aufbauen. Im Glauben ist es auch so. Wer an Glauben sich zurechtlegt und versucht, das, was ich mir zurechtgelegt habe, irgendwo anzuhängen, wird eigentlich scheitern. Anhängen muss ich mich dort, wo ich eigentlich was aufbauen kann. Und in der Bibel haben wir an und für sich sehr viele Bereiche. Wir haben heute in der Früh oder da einige Bereiche gehört. Ich denke mal, ich bin ja an und für sich katholisch erzogen. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe es glaube ich eh schon mal gesagt, zum Umdenken bin ich gekommen, während Vater Unser. Ich habe nämlich angefangen zu beten, Vater Unser, der du bist im Himmel, und dann habe ich schon das Amen gehört von der Masse. Das heißt, ich habe gar nicht nachdenken können, weil ich eigentlich ein Schnelldenker bin. Ja. Was ich da bete, da war eigentlich alles schon vorbei. Und dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Ja. Und ich denke mal, sehr viele Leute, die, ich will nicht böse sein, aber sehr viele Leute, die in die Kirche gehen, wissen oft gar nicht, zu wem sie beten. Weil es einfach automatisch ist. Es ist eine Tradition. So wie wir heute gesagt haben, viele feiern Weihnachten und wissen gar nicht mehr, dass es um Jesu Geburt geht. Warum feiern wir Weihnachten? Ja, es ist ein schönes Fest. Okay, Gott ist unwichtig. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das Fundament testen, von dem Gott spricht? Das Fundament, das er da mitgibt. Und da gibt es ein paar interessante Stellen, nämlich im Johanneskapitel, also Johannesevangelium. Da gibt es eine Stelle gleich am Anfang, Kapitel 1. Ab Vers 38, da sind Jünger, die sind von Jesus fasziniert, ganz am Anfang, und die sagen nachher, besser gesagt, sie verfolgen Jesus, und er sagt nachher, was sucht ihr? Und sie antworten, Herr, wo wohnst du? Und Jesus sagt einfach, kommt mit und seht selbst, wo ich wohne. Im Grunde genommen, Jesus schickt die Einladung aus, wenn ihr was von mir wissen willst, dann kommt's. Der ist nicht dort und sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich habe die Wahrheit und ihr seid eigentlich verloren oder was, sondern er hat gesagt, komm, schaut euch das an. Das heißt im Grunde genommen, Glaube, ich muss nicht so von jetzt auf da einfach beinhart alles glauben, was mir vorgelegt wird, aber ich soll es überprüfen, ich soll nachschauen und nicht gleich sagen, nein, das ist nichts für mich oder das ist falsch oder ich bin dagegen, obwohl ich gar nicht weiß, worum es geht. Komm und sieh, da kommt man einmal auf den Glauben hin, man soll ihn testen. Und an Gott glauben, heißt einfach einen Schritt wagen und sich ihm nähern. Und Gott eben im Vertrauen testen, dass er sich so zeigt, wie er ist. Gott verstellt sich nicht. Und wir haben heute schon gehört, eben diese Stelle aus dem dritten, also Johannesevangelium, dritten Kapitel, Vers 15, 16. Jeder, der dann voll Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen. Jetzt muss ich aber, ich kann an Jesus erst glauben, wenn ich mich mit ihm befasse. Ich kann nicht einfach sagen, Jesus, ja, aber ich kenne dich nicht. Jetzt ist die Frage, ich habe euch da jetzt aufgefordert, Gott zu testen. Ist das nicht fast Gotteslästerung? Blasphemie, testen wir Gott? Habt ihr schon mal Gott getestet? Noch nie? Brauchen wir es nicht, gell? Also, Ich muss sagen, im Alten Testament, die ganzen Geschichten, die im Alten Testament sind, das sind alles Leute, die Gott getestet haben. Das ist nicht der Unglaube, sondern sie wollen nachschauen, Gott, wenn du so, wenn du den Weg für gut hast, dann gib mir ein Zeichen. Und wenn du den für gut hast, gib mir auch ein Zeichen. Ich sage dir mal, wie ich das erkenne. Die Leute haben beinhart Gott getestet. Ich habe da einen Stall da, der interessant ist, und zwar ist es, im 1. Samuel gibt es die Stelle, wo Saul, der König Saul, von den Philistern bedroht wird. Kennt ihr Philister, sage ich was? Das war ein heidnisches Volk, das die Israelis unterdrückt hat. Und das ist so weit gegangen, dass die auch die ganze Eisenwirtschaft in der Hand gehabt haben, die Philister. Das heißt, die Israelis haben nur dürfen Pflüge machen oder Äxte zum Holzhacken und zum Ackerbauen. Sie haben keine Waffen gekriegt. Und in diesem 1. Samuel, im Kapitel 14, geht es darum, die Philister wollen die Israeliten endgültig vernichten. Sie stehen gegenüber und vielleicht nur, dass ihr ein bisschen zahlenmäßig wisst, die Philister, ihr Heer umfasste 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und eine ungeheure Menge Fußsoldaten, unzählbar wie der Sand am Meer. Gut, ich habe einmal so eine Überschlagsrechnung gemacht und das ist wirklich nur eine Zahl. Ich komme vielleicht auf 50.000 bis 100.000 Leute. Und dann steht, und dem gegenüber war Saul mit seinem restlichen Heer, und das waren 600 Mann. Jetzt stellt es einmal vor, 100.000 Schwerbewaffnete mit Streitwagen und mit Waffen und auf der anderen Seite 600 Mann, wobei nur der Saul und sein Sohn Jonathan eine Waffe gehabt haben. Nur die zwei haben ein Schwert gehabt. Gut, man würde sagen, ab nach Ägypten oder ab irgendwo Flucht, es gibt nichts. Und da haben wir jetzt den Sohn vom Saul, den Jonathan, der sagt im Kapitel 14 zu seinem Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister da drüben gehen. Und sein Vater hat da nichts erzählt. Und ich will euch nicht alles vorlesen, aber sie gehen dann darüber und Jonathan sagt nachher, wir wollen sie testen. Wir wollen hinübergehen zu diesen Wachposten, diesen unbeschnittenen Heiden. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Das heißt, der Jonathan hat die Einstellung, wenn Gott mit mir ist, ist mir wurscht, ob ich allein gegen die 100.000 renne oder ob wir eine Übermacht sein. Wenn Gott für mich ist, gibt es kein Problem. Und sein Waffenträger sagt, du, was du für richtig hältst, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Das heißt, der marschiert mit ihm mit. Und jetzt kommt's. Der Jonathan sagt, pass auf, wir nähern uns dem Feind, bis sie uns sehen. Und jetzt erstens, wenn sie uns dann zurufen, halt keinen Schritt weiter oder wir kommen und töten euch, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen, denn dann ist es nicht Gottes Weg. Und zweitens sogar, wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen, denn das soll für uns das Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. Das heißt, er sagt, wenn sie das sagen, ist es von Gott, wenn sie das sagen, ist es nicht von Gott. Er testet sein Gehaus und er hat das Vertrauen. Und die Wachposten natürlich sagen, kommt herauf, wir werden es euch schon zeigen, ihr... Haha, was wollen die zwar? Natürlich klettert der Jonathan rauf. Und wie, kann man nicht sagen, kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete einen nach dem anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Mit einem Schwert und Gottvertrauen. Und nun geht es Schlag auf Schlag, im ganzen Heer der Philister bricht Panik aus, es bebt dann auch noch die Erde und im Grunde genommen, es führt dann dazu, dass die Philister sich gegenseitig umbringen, Panik, dann gibt es viele Überläufer, die vom Philister her als Überläufer zu den Israeliten gehen. Also die Grundaussage, Jonathan stellt Gott eigentlich diese er stellt Gott vor die Wahl. Wenn du das gut heißt, dann geh. Wenn du das nicht gut heißt, dann geh nicht. Interessant ist deswegen da der Jonathan, weil wie machen wir es mir? Wir haben eigentlich einen fixen Gedanken, den wollen wir durchziehen und wir hoffen, dass Gott dafür ist. Und wenn es nicht so ist, dann sind alle schuld, nur nicht wir. Jonathan sagt uns eigentlich, Er testet, ob das von Gott ist oder ob es nicht von Gott ist. Wir testen immer, ob das aus unserer Sicht gut ist oder schlecht. Wir sollten immer überprüfen, ob das von Gott ist oder nicht von Gott. Und der echte Glaube ist eben dann auf das Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Das heißt nicht auf die eigene Leistung, sondern auf Gott. Ist er von ihm gegeben, dann hilft er. Ist es nicht von ihm gegeben, müssen wir auch den Mut für einen Rückzieher haben. Und das haben wir oft nicht. Wir verbeißen uns oft in eine Idee, die einfach nicht gut geht, aber da müssen wir durch. Das ist eben der Wille, unser eigener Wille, die Wünsche und Ideen durchzuziehen. Jetzt, was muss ich tun, um den rechten Glauben zu finden? Wie weiß ich, wo es richtig ist? Ich habe ja auch Kinderstunden da. Bei uns gibt es eigentlich immer einen Art Witz. Von der Kinderstunde, was ist braun und hüpft von Ast zu Ast? Als Erwachsener und Unbedürfter würde man sagen, Eichkätzchen, die Kinder werden immer Jesus sagen. Man kann jetzt drüber lachen oder sagen, was sind die blöd oder was immer. Aber die Kinder sind von der Kinderstunde eigentlich so gedrillt oder dass eigentlich alles, was irgendwie, auf was es zusammenläuft, das ist Jesus. Schaut mir ein bisschen entgeistert an, gell, bei dem Witz. Ja, verstehe ich. Man muss das öfter miterlebt haben, um einfach drüber Gedanken machen zu können. Gut, aber es soll euch nicht belasten. Okay, was heißt, was ist richtiger Glaube? Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Und es ist keine andere Lösung möglich. Auf diese Stelle haben wir heute gehört, interessanterweise schon, im Johannes Kapitel 14. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Von jetzt an kennt ihr ihn, ja, ihr habt ihn schon gesehen. Das heißt, ohne Jesus kann niemand zum Vater kommen. Jetzt werden viele sagen, das ist aber schon sehr eingebildet. Es gibt ja mehrere Wege, wie man das weiß. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich das Buch lese, muss ich mir an das halten, was drinsteht. Ich kann natürlich alles vergleichen. Ich habe auch einige andere Sachen schon verglichen, aber es ist in der Bibel eigentlich ein Plan drin, den ich nachvollziehen kann. Die Bibel ist logisch aufgebaut. Und ob man da jetzt im Alten Testament arbeitet oder im Neuen, man kommt dann irgendwann drauf, das passt wirklich zusammen. Das ist ein Faden. Wie weiß ich, was richtig ist? Von dem Vers her, um glauben zu können, brauche ich eben eine Grundlage, die feststeht. Ich brauche eine Wahrheit, der ich folgen kann, die ich verstehen kann. Und das kann ich in der Bibel. Und ich brauche einen Weg, den ich gehen kann. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Das heißt, ich muss mich jetzt eigentlich mit Jesus befassen, damit ich weiß, was am Weg ist. Es ist wie beim Hausbau. Ich brauche ein solides Fundament. Ich brauche eine Wahrheit, das ist in dem Fall der Plan. Ohne Plan bauen ist natürlich schlecht. Und ich brauche einen Weg. Ich muss wissen, wie ich es angehe. Das ist das Gleiche im Glauben. Woher weiß ich jetzt, dass das der richtige Weg ist? Haben wir heute schon gehört. Komm und sieh. Prüf nach. Es muss keiner blind glauben. Ihr habt alle die Chance, nachzulesen. Und es gibt eine Anleitung, eben die Bibel. Es werden manche auch sagen, auch andere Religionen bieten Wege. Das ist richtig, nur wohin führt es? Wohin führen andere Religionen? Ich würde einmal umgekehrt sagen, es gibt keine andere Religion, wo ein Gott von oben runterkommt und den Menschen raufhilft. In allen anderen Religionen musst du aufarbeiten. Da musst du Leistung haben. Das kommt mir vor, wie in den Himmel zu klettern mit einer Leiter. Der eine hat eine kleine Stehleiter, kommt nicht auf. Aber auch wenn ich die größte Leiter habe, ich komme nie in den Himmel. Ich komme nie auf. Mit eigener Leistung habe ich keine Chance. So groß kann die Leiter gar nicht sein. Es ist beim Glauben so wie einer, der am Ertrinken ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal in einer riesigen Gefahr wart. Aber redet mal mit Leuten, die an und für sich... Ich habe mal mit einem gesprochen, der am Ertrinken war. Im Grunde genommen, du bist nur mehr, du weißt nicht mehr, was los ist. Und wenn du dann irgendwas greifst, dann fasst wieder Hoffnung, dann fasst wieder Mut. Aber im Grunde genommen, so ohne im Nichts, ohne Hilfe oder irgendwas, du hast eigentlich abgeschlossen mit dir. Und bei Gott ist es jetzt so, der steht dort, der greift, der sagt, komm, pack zu, nimm's, nimm die Hand. Jetzt kann ich natürlich sagen, na, ich probiere es noch selber. Aber wenn du jetzt wirklich einmal trinken bist, dann strangelst du nicht mehr. Dann greifst. Und das ist alles, was Gott will. Gott ist runtergekommen. Gott hat seinen Sohn noch auf die Erde geschickt. Und jetzt ist die Frage, greifen wir zu? Oder sagt man, na, ich warte noch. Irgendwie überlebe ich das. Irgendwie, 2 Minuten kann ich noch buddeln. 2 Minuten sind schnell um, sage ich gleich. Vor allem beim Ertrinken. Es ist interessant, macht euch einfach mal die Mühe und vergleicht euch ein paar Religionen. An und für sich, wenn ich jemanden treffe, der sagt, oh, das ist jetzt auch, das ist genauso gut wie das Christentum, dann pickt er sich immer Sachen aus, die gut, sich gut anhören. Wenn man mehr nachfragt, kommt man immer mehr drauf, halt, da ist ja wirklich, da ist ja nichts da. Da gibt es kein Fundament. In den meisten musst du dich wirklich selber aufstrageln und hast nie die Gewissheit, was los ist. Es war ganz interessant, gestern in der Zeitung, gestern oder heute, nein, gestern war ein, hat eine Frau berichtet über den Islam. 4 Seiten lang. Es war ganz interessant, aber auf mich angefallen ist eigentlich der Bereich, du weißt nie, ob du dann wirklich aufkommst, auch wenn du alles durchhaltest, auch wenn du alles machst. Du bist immer abhängig von dem, ob der da oben jetzt einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag. Gott will nicht, dass wir zumindest Gott hat geschrieben, er will, er schickt seinen Sohn, damit wir gerettet werden. Der will uns nicht im Ungewissen lassen. Der sagt uns beinhart, so ist es, aber heute an die Regeln, dann schaffst du es. Und nicht probier es einmal, wenn es dir nicht gefällt, lass es sein, wird schon einen anderen Weg geben. Nein, 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 insofern ist Gott intolerant. Das ist ja auch ein Wort, das wir heutzutage sehr gern verwenden. Toleranz, was ist Toleranz? Wenn mir jemand auf den Kopf haut mit einem Hammer, soll ich das tolerieren, weil ich kann ja als Christ mich nicht wehren oder was? Ich würde sagen, das ist Dummheit. Gott verlangt nicht, dass wir dumm sind. Hey, der hätte uns sonst dann mit halber Hirnmasse ausgestattet. Gott will, dass wir denken. Gott will, dass wir einfach Vertrauen zu ihm haben und deswegen auch das verwenden, was er uns gegeben hat. Die gesamte Hirnleistung. Gut. Was vielleicht auch noch kurz ist, wieso brauchen wir Rettung? Ich habe einmal mit einigen Leuten bin ins Diskutieren gekommen um ein Kreuz. Das Kreuz sehen wir eigentlich, ja, es ist Zeichen von Christentum, aber wenn du jemanden fragst, was ist das mit dem Kreuz, wissen wenige, was da los ist. Wieso haben wir einen Toten, der da oben hängt, als Zeichen? Ist eigentlich nicht unbedingt ein Aushängeschild, oder? Ich meine, manche kritisieren uns sogar, die Christen, und sagen, hey, die tun da, die essen das Fleisch von den Toten, oder was weiß ich. Wie gesagt, die haben keine Ahnung. Aber das Kreuz sagt uns eigentlich nicht, dass da ein Toter umhängt, sondern dass da jemand auf die Erde gekommen ist und für uns gestorben ist und uns gerettet hat. Das ist wie, wenn ich am Ertrinken bin, der mich rettet, von dem habe ich wahrscheinlich ein Foto da oben und sage, der hat mich gerettet. Aber wieso brauchen wir Rettung? Das ist ja oft die Frage. Ich habe nichts Schlimmes getan, oder? Keine Unbraucht, betrogen auch noch nie, ab und zu ein bisschen liegen, ja, okay. Das ist Römer. Im Römerbrief Kapitel 3, da heißt es im Vers 23, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle sind Sünder. Also keiner hat was aufzuweisen. Wir sind alle eigentlich verloren. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Eben, Gott hat den Plan gesehen. Er hat gesagt, es hat keiner Chance. Es ist jeder daneben. Und seit Adam und Eva sind wir eine gefallene Schöpfung. Seit Adam und Eva ist die Sünde in unserem Leben. Das ist auch für manche schwer zu erklären. Was habe ich mit Adam und Eva zu tun? Die sind doch, was Gott befiehlt, Jahre schon weg von mir. Ich habe einen Vergleich. Ich meine, wie jeder Vergleich, hinkt auch mein Vergleich ein bisschen. Aber wir sind im Zeitalter des Computers. Jetzt stellt euch vor, ich habe so einen Computer, der von einem Virus befallen ist. Wer von euch würde dort seinen Stick anklicken, ein paar Daten überladen und dann daheim reingehen und zu seinem Computer? Obwohl ich weiß, da sind alles Viren drauf. Man könnte sagen, der Computer ist mit Sünde befallen. Und genau in der Situation sind wir. Die Menschheit ist von einem Virus befallen, wo Gott sagt, na, so kann ich euch an meinen Computer nicht einstecken. Die Viren sind, das passt nicht. Gott hat einen total cleanen Computer. Gott ist rein. Und da passen wir mit unserem Virus nicht rein. Und aus diesem Grund hat Gott gesagt, es schafft keiner, sich da einzuklinken. Aus diesem Grund hat er Jesus geschickt. Und Jesus hat durch seinen Tod uns Menschen rein gemacht. Und nur dadurch können wir zu Gott kommen. Gut. Wir heben sehr oft unsere eigenen Leistungen hervor. Boah, muss ich euch schnell beeilen, gell? Unsere eigenen Leistungen sind nämlich, ja, wir sind gut. Gibt es jemanden, der von sich glaubt, dass er schlecht ist? Nicht. Es gibt in Matthäus eine Stelle, Matthäus Kapitel 15, da sagt der Jesaja schon vom Alten Testament her, Kapitel 15, Vers 8 weg, diese Leute können schön über Gott reden, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihr Gottesdienst ist wertlos, weil sie ihre menschlichen Gebote als Gebote Gottes ausgehen. Das heißt, es gibt Leute, die machen an und für sich alles mit, was es gibt, aber sie sind mit dem Herzen nicht dabei. Und das ist jetzt eine Sache, die ein bisschen tief geht. Mit dem Herzen nicht dabei sein, heißt auch keine Beziehung haben. Und wenn ich mir denke, es gibt dann die andere Übersetzung, heißt Gott mit den Lippen ehren, ohne zu glauben. Ich stelle mir das auch so vor, ihr kennt vielleicht auch Familien, wo Eltern und Kinder gar keinen Bezug haben. Ich hab sehr viel mit Kindern zu tun und es ist schlimm, aber eigentlich die Kinder, die materiell alles hätten, haben überhaupt keinen Bezug zu irgendeinem Elternhaus. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder mit Geld, mit Spielen und mit das zudecken, aber keine Zeit haben für ihre Kinder, werden vermutlich nie eine Beziehung aufbauen zu den Kindern. Und genau so ist es da mit Gott. Ich kann Bibelkreis gehen, ich kann jeden Sonntag in der Kirche sein, ich kann auch das Abendgebet machen mit den Kindern, ich kann das Mittaggebet machen, ich kann was weiß ich alles machen, aber wenn ich das nicht von innen her mache, werde ich keine Beziehung aufbauen. Ich kann mein Kind auch das Computerspiel das Neueste kaufen, den größten Fernseher kaufen, vielleicht sollen wir mal einen Film schauen mit dem, aber wenn ich nicht drüber rede, wenn ich mir nicht die Zeit nehme fürs Kind, baue ich keine Beziehung auf. Und da geht es jetzt, Gott nur mit den Lippen ehren, heißt bla 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 bla, weil es sich so gehört, aber wenn das Herz nicht dabei ist, ist alles umsonst. Ist eins zu eins wie Kindererziehung. Und es gibt eine Stelle noch, die mich selber eigentlich sehr lang erschüttert hat. Vielleicht sollt ihr darüber mal ein bisschen nachdenken. In Matthäus Kapitel 7 heißt es, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch deine Wahrheiten gepredigt, wir haben dich in deinem Namen, wir haben Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht, aber ich werde ihnen antworten, ihr habt nie wirklich zu mir gehört. Was ihr getan habt, das habt ihr ohne mich getan. Geht mir aus den Augen. Das heißt, das sogar direkt, Leute, die mich anreden als Herr, 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 ich kenne die noch nicht, die haben es nie so gemeint. Und ich denke mir, es gibt halt viele Leute, die sagen, sie tun Gutes. Das sind super, sie sind Wohltäter. Sie sind in vielen Vereinen drin, die wirklich für die Menschheit Gutes tun. Aber wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, zu Jesus, komme ich oben nicht rein. Und wenn ich mein ganzes Geld hergeben habe für die Armen oder für sonst irgendwelche Projekte, es geht um den Glauben, um die Beziehung. Kind Gottes bin ich, wenn ich das annehme und wenn ich die Beziehung pflege. Beziehung, einer meiner letzten Punkte. Wie baue ich die Beziehung auf? Sehr viele scheitern daran, dass sie sagen, sie wissen nicht, wie komme ich, was soll ich mit Gott? Oder ich habe keine Freude beim Beten oder ich mag mich, ich schert mich nicht. Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Denkt einfach nach, wie baut ihr eine Beziehung zu eurem Hobby auf? Zu eurem Auto? Zu allem, was euch momentan wert ist? Was mache ich da? Bitte, ich nehme mir Zeit. Ich kenne Leute, basteln auf ihrem Auto stundenlang. Also ich weiß ja gar nicht, was ich da am Auto so lange mache, aber bitte. Die nehmen sich Zeit dafür. Was noch das Zweite ist, das ist der Gedanke. Sobald ich Zeit nehme, sobald eine Beziehung ein bisschen anfängt, sind auch meine Gedanken nur dabei. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, boah, jetzt bin ich der volle, was weiß ich, der Beziehungstyp. Aber Beziehungen baut man langsam auf. Vergleicht einmal eine Beziehung zu eurem Hobby und die Beziehung zu Gott. Ihr werdet drauf kommen, es ist ein Riesenunterschied. Ich merke es bei mir selber, wenn ich am Computer sitze. 3 Stunden sind vorbei, da denke ich noch gar nicht, dass ich hingesessen bin. Stellt euch das einmal bei Gott vor, wenn 3 Stunden vorbei waren mit Gott und ihr wisst gar nicht, ich habe es gerade angefangen. Das war der Punkt, wo wir hin müssten. Und Gott ist eben zu uns gekommen, weil er will, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Vergleicht das mit einem Besuch, wenn es bei dir leidet. Man, wahrscheinlich wird es einmal ausschauen, wer ist. Okay, wenn es nicht unbedingt wer wichtig ist oder jemanden, den ihr nicht herin haben wollt, macht es ja gar nicht auf. Aber stellt euch vor, da draußen ist jetzt irgendeiner, den ihr schon öfters eingeladen habt, der noch nie gekommen ist, und jetzt ist er da. Ich glaube, die Tür reißt sich ja voll auf, oder? Ja, komm weiter! Das ist dann. Und genau Gott klopft schon oft bei uns an. Und Gott will unsere Schulden bezahlen. Wir stehen vor der Wahl. Wollen wir alles selber zahlen oder lassen wir es zahlen? Manche wollen es zahlen lassen, okay? Gott will uns retten und ewiges Leben geben. Wir wollen ein ewiges Leben, aber sehr viele wollen das selbst in die Hand nehmen, wie sie zum ewigen Leben kommen. Gut, ich hätte zum Abschluss noch kurz Gründe, um den christlichen Glauben zu wagen, um ihn wirklich zu wagen. Und zwar habe ich noch gedacht, was sind Gründe für mich, warum ich den Glauben wage? Einer der wichtigsten Punkte ist, ich glaube schon deswegen, weil die Bibel so bekämpft und belächelt wird. Das allein haltet mich aufrecht. Ich meine, abgesehen von dem, was drin ist. Aber wenn du heute über den Koran sprichst, oder über Hinduismus, oder sonst irgendwas, dann hast du Zuhörer, die sagen, aha, schau, interessant, ja, cool, ja, und wie viele Götter, und was zieht man da an, und wie ist da die Tradition? Kommst du aber, ja, du liest die Bibel. Schnell was anderes, was macht ihr morgen? Gehen wir Fußball spielen, gehen wir Tennis spielen? Es ist, man wird euch wahrscheinlich auch schon passiert sein. Sprichst du das Wort Bibel, oder sprich nur Jesus aus, zieht die Leute alle so richtig zusammen. Das ist eigentlich für mich ein Punkt, wo ich sage, ey, da ist was dahinter. Und da bohre ich noch. Und zur Not gebe ich noch eins drauf, dass der sich noch mehr, das wird Zitronen kommen, mal vor dann die Leute. Ja? So. Das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt oder, ist eben, warum verleugnen viele Gott und haben trotzdem eine Bibel daheim? Meine Mutter, eine strenge Katholikin, die natürlich auch bearbeitet wird von mir, aber die hat daheim eine Bibel, die ist wunderschön, die ist ja eine Kunstbibel. Sie hat es noch nie aufgemacht, weil die ist zu schön, um sie aufzumachen. Also, ich denke mal, ich habe immer ein paar verwirrte Leute, bei mir liegen die Bibeln so ein bisschen kreuzig wie immer im Haus, ein paar sind richtig zerrissen, ein paar sind angestrichen und die wissen nicht, was da passiert. Für die ist das ein unmögliches Ding, in der Bibel überhaupt was anzustreichen. Da darf man ja nicht lesen, sagen viele. Und auch das ist ein Grund, warum ich sage, und gerade weil es nicht darf, tu es. Weil da ist was drin, da könnte was drin sein. Dann, einer der weiteren Punkte, warum ich sage, das Wagnis zahlt sich aus. Es gibt in Amerika Juristen, die die Bibel auf dem Rechtsweg widerlegen wollten. So wirklich, ich meine, ein Jurist arbeitet beinhart noch, so ist es, so wird es sein und sitzt urteilen und passt. Die meisten, die das widerlegt haben, haben aufgehört damit, weil sie in einer Sackgasse gelandet sind oder noch schlimmer, sie sind Christen geworden. Ich habe leider die 2 Namen einmal gefunden, da gibt es 2 ganz Bekannte, die Bibel widerlegen wollten, so mit öffentlich, in einem Jahr haben wir alles widerlegt, es gibt keinen Gott. Die sind immer leiser geworden und 2 davon sind Christen geworden. Das ist das Interessante. Ein weiterer Punkt sind eben die christlichen Werte aus unserem Abendland. Warum geht es uns heute eigentlich gut? Warum geht es denn in Afrika und Asien nicht so gut? Wir haben Werte, die im Abendland einfach lange Zeit gegriffen haben, die uns zu dem machen, was es ist. Ob es Sozialwesen ist oder ob es Ehen sein. Es ist auch am Arbeitsmarkt so. Am Arbeitsmarkt habe ich jetzt einmal mit einem Grete gesagt, du wirst lachen, aber wir haben eigentlich christliche Aspekte, sonst dann würde es nicht laufen. Es würde nicht gehen. Vielleicht der letzte Punkt. Wenn es keinen Gott gibt, nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott und wir leben hier nach christlichen Maßstäben, geht uns dann was ab? Überhaupt nicht. Ich lebe nach christlichen Maßstäben, ich habe christliche Werte. Im Grunde genommen, es funktioniert die soziale Struktur, es funktionieren die Ehen, es funktioniert einfach, weil die Werte total okay sind. Und nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott. Dann kann ich im Nachhinein sagen, okay, ich habe trotzdem gut gelebt, gibt keinen Gott, ja, Pech gehabt, aus. Aber jetzt stellen wir uns vor, es gibt dann doch einen Gott. Dann habe ich eigentlich die ganzen Aspekte durch und bin dann im Himmel und bin dann dort, wo er gesagt hat, wo er mich haben will. Und der andere ist in nirgends. Das heißt, ich riskiere eigentlich nichts. Ich lebe gut und habe dann die Sicherheit, dass ich eben, weil ich dran glaube, und wenn es nicht ist, geht es dem anderen eigentlich nicht viel besser. Aber wenn es einen Gott gibt, bin ich oben und er hat nichts. Ich möchte nur eins noch sagen. Wie ist es mit älteren Menschen, mit alten Menschen? Ich weiß es nur von meinem Vater. Mein Vater hat lang gebraucht, bis er mit dem Telefon klarkommt. Mein Vater ist mittlerweile 90 und ein Handy schaut er schon gar nicht an, geschweige denn von einem Computer. Es ist, je älter man wird, desto mehr verhärtet man sich. Man sagt, oh, ist so auch gut gegangen, jahrelang brauche ich es. Nein, nicht, ja. Das Gleiche ist beim Glauben. Wenn ich Gott lang rausschiebe, dann verhärtet sich bei mir das Herz. Jetzt lebe ich schon 70 Jahre oder 80 Jahre, ist immer gegangen ohne Gott. Mal habe ich Fieber gehabt, ab und zu. Irgendwas sammelt man von sich hin. Irgendwann sagt man, okay, ich will nicht mehr. Oder scherme nicht. Man verhärtet sich. Es gibt da eine Art Comics, ich habe das leider nicht gefunden, aber es gibt da so eine Bilderreihe, da ist im ersten Bild ist ein Baby oben, da steht drunter zu jung. Im zweiten Bild hat man zwei Teenager, die total verliebt sind, da heißt, die sind zu verliebt. Im dritten Teil gibt es dann einen Mann mit Aktenkoffer, der durch die Gegend hetzt, da heißt zu beschäftigt, keine Zeit. Im vierten Teil siehst du ein Leiter am Stock gehen, da ist es zu alt. Und der letzte Teil, also der erschütternde Teil, das ist das Mikrofon, der letzte Teil, das ist ein Grabstein und da steht oben zu spät. Ja, kennt ihr wahrscheinlich eh. Zwei, drei Bilder habe ich noch ausgelassen dazwischen, nur ich wollte noch schneller auf den Schluss kommen. Aber es sollte uns zu denken geben. Wir haben immer Ausrede, dass wir uns um Gott schon kümmern werden, wenn es passt. Es passt immer. Und denkst dran, das kann auch immer zu Ende sein. Ich habe laufend Erlebnisse, wo auf einmal Leute gestorben sind und du denkst, boah, der war gerade 40. Es kann schnell gehen, deswegen lasst euch nicht zu viel Zeit. Amen.